Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Wir reden wieder über Götter und die Welten und die erste Frage ist, erinnerst du dich noch an Apollo 13?
An, jetzt meinst du den Film, die Mission, den Esel?
Alles, aber der Esel ist gut, genau. Der Apollo 13 Esel, über den du neulich gesprochen hast,
ja.
Der passt eigentlich super, weil das amerikanische Raumfahrtprogramm, als die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, das waren ja alles Apollo-Missionen.
Ja.
Und die letzte Apollo-Mission war 1972, die Apollo 17. Das war auch das letzte Mal, dass Menschen tatsächlich auf dem Mond waren.
Ja.
Und jetzt kommt wieder der Esel ins Spiel. Donald Trump hat ja 2019 gesagt, dass die Amerikaner wieder auf den Mond sollen.
Oder manchmal einen orangenen Esel.
Genau.
Okay.
Und er hat jetzt aber nicht das Apollo-Programm neu gestartet, sondern er hat jetzt das Artemis-Programm gestartet.
Der alte Feminist.
Genau, genau. Ja, okay. Ich hab jetzt auch gelesen, dass auch die Deutschen jetzt irgendwie wollen, dass eine Astronautin auf den Mond
die
kommt.
Die Deutschen, das will die, wie heißt sie? Die CSU-Frau?
Bärbel Bas,
genau, die will das. Also ja, ich weiß nicht, ob es die Deutschen wollen.
Ist aber ja auch gut, dass die CSU sich für Frauen stark macht.
Klar.
Aber interessant, weil eigentlich finde ich, der Esel Trump hat total recht, weil das war total komisch, dass die Amerikaner ihre Mondmission Apollo genannt haben, weil Artemis ist Apollos Schwester und die ist die Göttin des Mondes.
Ja, das stimmt.
Ja.
Sehr gut.
Und weißt du auch, warum viele Göttinnen mit dem Mond verbunden werden? Und außer jetzt im Germanischen ist der Mond ja männlich, stimmt. Aber in fast allen anderen Sprachen La Luna ist der Mond weiblich. Also griechisch heißt er zum Beispiel Selene.
Mhm.
Und weißt du, warum der Mond immer mit Frauen verbunden wird?
Ist ganz einfach. Weil er weiß ist? Nee.
Nee, weil der Zyklus der Menstruation halt ungefähr einen Monat dauert. Und deswegen hat man die Weiblichkeit immer auch mit den Mondphasen in der Antike verbunden.
Und also, warum ist das, haben dann die Germaninnen einen anderen Zyklus gehabt?
Oder
warum?
Ja.
Nee, also, oder gar keinen? Oder waren die...
Die Germanen, da hatten halt die Männer ihre
die,
Tage.
Die Frauen waren immer schwanger und deswegen wussten die gar nicht sowas von Zyklen oder ich weiß das nicht.
Da müssen wir uns echt, wenn wir dann in die nordische Mythologie gehen, näher mit beschäftigen.
Ich überlege gerade schon nebenher, auf Arabisch ist es auf jeden Fall, ich weiß nur, dass die Sonne auf Arabisch auch männlich ist. Ash-Shams, Mond ist, glaube ich, auch da weiblich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur. Aber interessant, aber weißt du warum? Also erstens mal würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir uns über Götter und die Welten unterhalten. Also Welten passt ja heute gut, also ja. Mond und Erde jetzt. Aber vielleicht unterhalten wir uns auch über Göttinnen.
Guter Einwand, ja.
Und die Weltinnen.
Da müssen wir vielleicht erstmal vorwegschieben, dass es natürlich immer schwierig ist, als Männer über ein feministisches Thema zu sprechen.
Jetzt schauen wir mal, ob es feministisch wird. Also ja. Ich bin ja außerdem für einfach, ich finde, wo man sich immer sicher sein kann, ich bin auf jeden Fall für Gleichberechtigung.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich schon feministisch eigentlich. Für Gleichberechtigung sein ist, glaube ich, es gibt ja verschiedene Arten vom Feminismus. Es gibt nicht den Feminismus. Es gab dann irgendwie erste Welle, zweite Welle, dritte Welle Feminismus in verschiedenen Ländern, wie auch immer. Und es ist so, dass was wollte ich jetzt sagen?
Also ich verbinde damit...
Nee, also genau, es gibt eine Idee von Feminismus, dass das einfach gleichberechtigt sein soll und dadurch, dass die Frauen eher unterdrückt wird, ist es halt die Aufgabe vom Feminismus, wie würde Feminismus auf männlich heißen eigentlich? Das ist dann der Maskulismus, keine Ahnung.
Ja, es gibt diesen neuen Begriff der Manosphere, wo eben diese Alpha-Männchen, also eben auch Trump und Co., eben ihre Maskulinität so ausleben, weil sie sich als Opfer sehen, aber die ja umgekehrt dann wiederum die Frauen als Verfügungsobjekte sich imaginieren und dann eben sagen, die Frauen sind den Männern untergeordnet.
Ja, das wäre...
Also wir haben ja eh so einen Rechtsruck in der Politik und dieser Feminismus der letzten Jahre, der geht jetzt ja gerade ein bisschen zurück, wird zumindest von der anderen Seite stark gekontert und viele machen sich wieder für diese typischen männlichen Merkmale stark und viele Männer treten immer aggressiver auf, auch im Internet, und verlangen eben, dass die Frauen ihre angeblich weibliche Rolle wieder zu erfüllen haben sollen.
Ja, es gab übrigens mal vor, was weiß ich, von einem halben Jahr oder so auf, ich weiß es, bin mir immer nicht sicher, ob es Süddeutsche oder Zeit ist, das sind immer so meine Hauptmedien, gebe ich zu, die ich konsumiere, einen Artikel, dass es in den letzten Jahren eher einen Linksruck gab in der Gesellschaft, und ich fand die Argumente nicht ganz verkehrt, also weil es ist schon so, dass so Sachen wie Vegetarismus ist anerkannter, es ist auch, und es sagt fast niemand mehr was gegen E-Autos, oder es ist viel mehr in der Mitte der Gesellschaft.
Wobei jetzt, wo Elon Musk so krass geworden ist, ja, traut sich ja auch keiner mehr zuzugeben, dass er Tesla fährt. Wobei man sieht es ja, wenn er mit dem Tesla
rumfährt. Ja, da gibt es manchmal hinten ganz gute Aufkleber drauf. So,
ich habe ihn schon gekauft, als genau. Musk noch cool war.
Oder FCKELN habe ich noch nicht gesehen, finde ich auch sehr gut.
Ah, okay.
Okay, aber jetzt nochmal zum Anfang zurück. Warum sie die Mondmission Apollo genannt haben? Das war irgendwie so ein bisschen Zufall, glaube ich. Also ich habe erst vor kurzem gab es auch einen Artikel auf Zeit eben, ich habe ein Interview gelesen, mit wem, vielleicht hast du es auch gelesen, der über Mondmissionen im Allgemeinen philosophiert hat. Und ich fand es gut, der hat mir aus dem Herzen gesprochen, so, er hat gesagt, alles Schwachsinn, lass mal's. Mhm. Also weil ich fand dann auch, wir müssen jetzt nicht einen Schwachsinn machen, also wenn wir es wirklich das Ziel ist, wir wollen, dass eine Frau auf dem Mond ist. Ich finde, das hat nichts mit Feminismus zu tun, weil es hat auch noch keine Frauen einen Weltkrieg angefangen. Deswegen wäre es mir trotzdem recht, wenn das nicht passieren würde. Also man muss nicht jeden Quatsch, den Männer jemals gemacht haben, jetzt eine Frau lassen machen.
Ja.
Das ist nicht Feminismus. Also, oder wenn dann einen, den ich nicht unterstütze. Also,
wobei, das ist ja die Frage, ob, wenn eine Welt feministischer wäre, nicht so patriarchalisch geprägt, ob dann die Strukturen genau die gleichen wären. Also ob Frauen überhaupt in diesen, wie sie jetzt vorherrschen, Machtstrukturen die Welt organisieren würden.
Ja, also erstens mal möchte ich mich davon distanzieren, einfach pauschal von Männern und Frauen zu reden.
Okay.
Also es gibt auch weiblichere Männer und männlichere Frauen und so weiter. Also es gibt auch, also ich bin kein Biologe, ich habe da mal vor Jahren von dieser Birkenbiel, kennst du die?
Nee.
Das ist so, ach, die ist eine krasse Person, die redet ganz viel und weiß ganz viel, und die hat irgendwie so eine Vorlesung gehalten, wo es irgendwie mit Chromosomen erklärt und so. Mhm. Und es gibt so diese Supermänner, wo so ganz viel, also es kommt darauf an, in welcher Phase der Entwicklung des Gehirns, wie viel Testosteron gerade ist im Körper der Frau. Und je nachdem, wie das ist, entwickeln sich halt gewisse Sachen eher männlich und weiblich. Das heißt, man kann als Mann gewisse Eigenschaften haben, die eher ein bisschen mehr weiblich sind. Aber ich würde es auch wieder so Yin und Yang mäßig sehen.
Das ist ja auch männlich-weiblich, hast du
ja mal genau gesagt. Ja, genau, stimmt. Aber ich finde, man sollte sich bewusst sein, dass das Wort Mann und Frau, es ergibt Sinn, dass es die Wörter gibt, weil es in sehr vielen Fällen einfach hilfreich ist.
Ja.
Also, aber es sind trotzdem letzten Endes nur Modelle. Und es gibt. Und ich wollte noch sagen, mit diesen Strukturen, man hat da viel drüber nachgedacht. Es gibt aber so ein paar ganz krasse Frauen gerade in der Politik, wo ich sage, so, ich weiß, bin nicht überzeugt davon, als dass die besser sind wie Männer. Meloni, denke ich gerade vor allem.
Ja.
Alice Weidel natürlich,
Le Pen. Die gibt es sicherlich auch, ja.
Da gibt es schon krasse auf jeden Fall.
Okay, aber da ist ja die Frage, ob die nicht eben in diesen patriarchalen Strukturen immer noch verankert sind und denken. Ich denke, man muss auch, ich gebe dir da vollkommen recht, rein biologisch, wenn man nur XY-Chromosomen denkt, dann hat man eine Binarität, also männlich-weiblich, könnte man sagen. Gleichzeitig spricht man ja eben auch von Frauen, die eher maskulin sind, oder Männern, die irgendwie feminine Züge haben. Und es ist ja auch vollkommen okay, dass es da Zwischenstufen gibt, auch in der Sexualität, alles kein Problem. Aber ich glaube, der Begriff Mann-Frau ist natürlich auch sprachlich geprägt und unsere Sprache bestimmt unseren Alltag, und dass das Konstrukt, was eine Frau ist, natürlich durch unsere Gesellschaft dann wiederum auch uns mit der Erziehung von kleinster Kindheit an, es fängt zum Beispiel dabei an, dass die Eltern ihre Mädchen rosa anziehen und die Jungs blau oder sowas.
Ja, ja.
passiert jetzt nicht ständig, aber gibt's immer noch, ne?
Ja, da
oder dass Jungs dann eher Autos kriegen oder Dinosaurier und Mädchen halt eher Ponys und so. Also man wird schon auch in so eine Rolle rein
erzogen. Auf jeden Fall.
Es gibt ja auch so klassische anti-autoritäre Beispiele wie Pippi Langstrumpf, die überhaupt kein Mädchen ist.
Ja.
Aber dass es da eben insgesamt natürlich uns schon ein erstmal eine Vorstellung, was zum Beispiel ein Mann sein soll, aufgeprägt wird.
Ja, dann gibt es aber auch wieder Geschichten von Müttern, die sagen, ich habe es versucht. Also Bildung wird ja auch mal, oder Erziehung wird ja auch immer anders. Ich finde es immer spannend so, was es für Theorien gibt, wie man Kinder erziehen sollte, irgendwie wie autoritär, gar nicht autoritär, und man es alles erklärt denen. Und also meine Schwester sagt zum Beispiel, sie findet es völliger Quatsch zu sagen, auf dem Spielplatz, der Junge oder das Mädchen, man soll einfach immer nur sagen, das Kind. Finde ich okay, ich weiß nicht, ob ich es wirklich wichtig finde, ja. Aber es gibt auf jeden Fall Mütter, die einem erzählen, ich habe versucht, das alles neutral zu machen, und was ist passiert? Meine Tochter wollte was Rosanes. Vielleicht hat es ja irgendwo mitgekriegt, dass andere, die...
Ist ja auch okay, wenn es
ja, gefällt. Genau.
Ne? Also passt ja auch.
Ja, genau.
Also ich meine, ich sehe mich auch als Mann. Das steht vollkommen außer Frage. Und wenn dann ein Kind irgendwann merkt, so, ja, ich bin tatsächlich ein Junge, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann...
Wir sind auch erstaunlich blau anzogen. Ne?
Von daher. Schwarz sogar.
Ja,
also... Okay. Aber das ist... ganz cool, weil die Artemis, die Göttin, die hat eben auch deutlich männliche Züge. Fangen wir mal kurz bei ihr an. Also sie ist die Schwester von Apollo. Die beiden sind Zwillinge. Sie sind Kinder der Leto. Die Leto hatte ein Verhältnis mit Zeus. Und das Problem war, dass Hera, über die wir nachher auch noch reden werden in dieser Folge, also die Frau von Zeus, wie immer eifersüchtig war, wenn der Zeus mal wieder mit irgendeiner anderen Kinder gezeugt hat. Und sie hat der ganzen Erde verboten, dass sie dieser Leto jetzt einen Platz gibt, wo sie die Kinder gebären darf. Das einzige Land, das es dann trotzdem gemacht hat, war die Insel Delos. Deswegen ist hier auch immer noch Apollon und seine Schwester Artemis heilig. Und die Artemis ist genau wie ihr Bruder eine Bogenschützin. Also da auch schon mal eigentlich eher ein maskuliner Aspekt. Sie ist gleichzeitig die Göttin der Jagd. Sie ist aber auch für den Mond zuständig. Also sie hat weibliche Attribute, sage ich mal. Und zwar auch als Göttin der Jungfräulichkeit, ganz bewusst, die sich eben gegen Männer entscheidet. Gleichzeitig aber als Jagdgöttin auch auf einem männlichen Gebiet die Expertin ist.
Ja.
Und sie ist letztendlich noch neben dem Ganzen dann durch den Mond auch wiederum die Göttin der, also sie steht auch für Geburt, also sie wurde in der Antike oft als Beistand bei Geburten angerufen.
Ah, das ist so wie die Amme, die quasi nicht selber, sondern genau, die einfach immer hilft und dann...
Ja, aber selber eben keine Kinder hat,
ja.
Sondern eben auch tatsächlich Jungfrau bleiben will. Und gerade bei dem Aspekt Jungfrau merkt man auch schon, dass die Artemis total, ja, schon auch eher männliche Züge hat, weil sie extrem rachsüchtig ist. Sie akzeptiert es zum Beispiel nicht, dass ihre Anhängerinnen irgendwas mit Männern zu tun haben. Wir hatten schon über die Daphne gesprochen, die ja auch gerne Anhängerin der Artemis ist, weil sie eben nichts von Männern wissen will, auch nicht von ihrem Apoll. Und die Artemis, die verstößt zum Teil auch Anhängerinnen, die dann zum Beispiel Kinder kriegen.
Aber ist es jetzt so, dass die Artemis, wenn jetzt der Eros käme und einen Pfeil auf die Schösse, oder wie heißt man, würde es das... Wäre sie da immun? Hat die da eine übergöttliche, noch mega göttliche Macht? Oder?
Von Artemis sind tatsächlich keine Liebschaften überliefert.
Auch wird das Eros einfach nicht gemacht?
Ja, genau. Vielleicht hat es nicht gepasst, weil sie eben für die Jungfräulichkeit steht.
Oder vielleicht war es immer nett genug zu Eros, und deswegen hat er irgendwie, weil sie hätte ja den auch zum Duell herausfordern können. Also es sind jetzt 3 Bogenschützen, haben wir jetzt ja schon.
Genau, das hätte dann, also ihr Bruder Apoll, der hat sich mit ihm angelegt, aber sie macht es dann eben nicht.
Sie macht es nicht, weil es wäre interessant, ob die, oder wie manifestiert sich das noch, diese Gewalt. Ich finde es noch interessant auch, dass sie dann so jungfräulich ist, weil heutzutage gibt es ja auch schon viele, irgendwie auch so ein Thema, so sexuelle Freiheit, so selbstbestimmt. Aber das ist meistens heutzutage nicht komplett enthaltsam, soweit ich das verstanden habe.
Das stimmt, ja. Bei der Artemis ist es tatsächlich diese Enthaltsamkeit.
Ja, über Masturbation ist da nichts überliefert, oder? Das wäre ja noch interessant.
In dem Fall nicht. Also sie hatten natürlich ihre Anhängerinnen, wie jeder Gott. Und es gibt dann auch diese Szene, wo sie zum Beispiel mit denen in einer Quelle badet. Mhm. Also die waren dann schon auch nackt. Kann man jetzt natürlich spekulieren, ob die sich gegenseitig attraktiv fanden.
Ja.
Und dann gibt es nämlich eine Anhängerin, die Callisto, die dann schwanger war, auch wieder von Zeus übrigens.
Ach, okay.
Und die hat dann, oder wurde beim Baden, klar, dann konnte sie ihren dicken Bauch nicht mehr verstecken. Und daraufhin hat sie die Artemis verstoßen. Und sie hat dann einen Sohn geboren. Auf jeden Fall hat der Zeus letztendlich diese Callisto dann später in das Sternbild des großen Bären verwandelt. Und ihr Sohn wurde der kleine Bär.
Was hat es mit einem Bär zu tun? Die Callisto? Warum
Bär? Weil sie in einen Bären verwandelt wurde.
Ah.
Aus Rache.
Von Artemis.
Genau.
Ah, okay, das habe ich gerade irgendwie nicht.
Ja, hatte ich glaube auch vergessen.
Okay.
Ja. Und dann wurde dieser Bär quasi später in den Himmel verpflanzt. Weil ihr Sohn, der wurde auch Jäger und hätte dann quasi beinahe seine Mutter bei der Jagd erlegt. Und bevor das passiert, greifen die Götter dann doch oft noch barmherzig oder milde ein und retten die sozusagen und verpflanzen sie an den Himmel. Also da merkt man aber auch schon, dass die Artemis doch auch böse Züge hat. Rachsüchtige Züge.
Das ist, ja, okay.
Und gleichzeitig eben auch diese sehr wohlwollenden Züge.
Also ich finde, also mir fallen da auch wieder ein paar Sachen ein. Und das eine ist, gibt es, weil wir hatten jetzt ja auch schon die Athene, die ist ja auch so ein bisschen immun gegen Liebe, so ein bisschen. Und Artemis eben auch. Gibt es irgendeinen männlichen Gott, der jungfräulich bleibt, der sagt, ich will das alles nicht? Wahrscheinlich nicht. Also ich gehe gerade den Kopf auch schon durch, die ich bisher kenne. Und die haben ja alle irgendwie, also weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch,
stimmt,
also was soll das? Man hätte auch einfach sagen, man hätte sich ja irgendeinen nehmen können und sagen, der hat übrigens auch, der wurde Einsiedler, steht auf dem Berg hoch und wollte nichts von Frauen wissen, aber das gibt's. Und Frauen gibt's ja, also meine ich, mir fallen drei ein, also Hestia eben noch und Athene, von der wir es auch schon hatten, und Artemis, also es gibt da drei Göttinnen, also was eigentlich so im Olymp hocken, wie viele? Also Hestia, geht er dann irgendwann, glaube ich?
Klassischerweise 12.
Ja, aber wie viele davon sind Frauen?
Sagen wir mal Hera, Artemis, Athene, Aphrodite.
Demeter.
Manchmal wird noch Demeter mit dazu gezählt, genau, also 4 bis 5.
Okay, also es sind, und das heißt aber, die Hälfte von diesen Frauen, so grob, sag ich jetzt einfach mal, ist jungfräulich oder will nichts damit zu tun haben. Das ist ja schon spannend.
Ja, das zeigt eben einfach, dass diese weiblichen Göttergestalten sich um die Frauen kümmern und vieles, was mit Frauen zu tun hat, dreht sich um die Geburt, um den Zyklus, um den weiblichen Körper. Und in diesen patriarchalischen Gesellschaften, gerade auch in der Antike, war natürlich das Ideal, dass die Frauen, also das Ideal zumindest bei weiblicher Seite von Monogamie, und dass die Frauen eben auch dann, ich sag mal, unbefleckt in die Ehe kommen.
Und bei Männern war es völlig
egal. Bei Männern war es egal. Also das war sowieso aus heutiger Sicht ziemlich krass.
Ja.
In Athen wurden ja Mädchen im Alter von zwischen 12 und 16 Jahren verheiratet. Die Männer waren oft schon 30.
Okay.
Ja, und die mussten dann eben auch zu Hause bleiben und das Haus hüten. Du hast schon die Hestia erwähnt.
Ja.
Die ist eigentlich das Pendant dazu, weil die Hestia ist ziemlich simpel, sage ich mal. Die ist für den Herd zuständig. Der Herd ist eben das Synonym für das Feuer, das zu Hause wärmt, aber auch auf dem man Essen kochen kann. Und damit natürlich in diesem klassischen Rollenbild prädestiniert für die Mutterrolle, für die Frau, die zu Hause bleibt, während der Mann rausgeht, arbeitet. Und die Hestia ist eigentlich viel interessanter in ihrer lateinischen Form. Da heißt sie nämlich Vesta. Und es gab in Rom den Kult der Vestalinnen. Also es gab einen Tempel, der war auch direkt auf dem Forum, der dieser Vesta geweiht war. Und diese Vestalinnen mussten eben Jungfrauen sein. Die haben sich dann dazu verpflichtet, bis mindestens 30 Jahre als Priesterinnen dieser Göttin zu dienen und so lange eben auch jungfräulich zu bleiben. Das waren oft Mädchen aus adligen Familien. Und wenn sie diesen Eid also gebrochen haben, wenn sie dann doch irgendwie Sex hatten, dann gibt es auch Fälle überliefert, wo sie dann mit dem Tode bestraft wurden.
Okay.
Also da hat dann, ich sag mal, die patriarchale Gesellschaft doch hart durchgegriffen, die Männer.
Okay. Ich finde es noch irgendwie interessant, dass Hestia, meine ich, die älteste Schwester von Zeus. das passt ja irgendwie auch so, die als Beschützerin, als Älteste, ist das Oberhaupt der Familie, meine ich auch, oder?
Ja, könnte man so sagen, ja. Ja.
Und sonst weiß man nichts über die.
Die ist sonst recht unspektakulär.
Weil die, von der Artemis weiß man es ja schon, dass sie ein bisschen, also von den Charaktereigenschaften, die ist eigentlich auch ein bisschen unangenehm.
Total. Also über die Artemis gibt es ganz viele kleinere Sagen. Wir können vielleicht noch die von Actaeon erzählen. Das geht ganz, ganz kurz. Actaeon war ein Jäger. Ein Mann, ein Jäger. Damit auch irgendwie mit der Artemis schon verbunden als Göttin der Jagd. Und der hatte das Pech, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Nämlich als er mit seinen Hunden irgendwie durch den Wald jagt, kommt er zufällig an dieser heiligen Quelle der Artemis vorbei, wo sie mal wieder nackt badet. Er sieht sie, das geht gar nicht, weil sie ist Jungfrau, sie und will mit Männern nichts zu tun haben und sie bemerkt ihn.
Okay.
Und als Strafe dafür, dass er da zufällig vorbeigelaufen ist und sie nackt gesehen hat, verwandelt sie ihn in einen Hirsch und daraufhin wird er von seinen eigenen Jagdhunden verfolgt und zerfleischt.
Ja, sehr sympathisch mal wieder,
ja.
Artemis. warum, also interessant, Zeus, wenn den eine Frau sieht, das geht ja nicht, aber eine Göttin als Sterblichen kann man sehen. Also weil Zeus kann man ja, eine menschliche Frau kann ja Zeus nicht sehen, sie verbrennt ja auf der Stelle. Aber wenn man als Mann Artemis sieht, es geht, weil sie nicht so mächtig ist. Oder ist halt, man kann, männliche Götter kann man halt sehen.
Diese Unmöglichkeit, den Gott zu sehen, ist eigentlich nur bei Zeus überliefert.
Mhm.
Weil der eben diese Aura um sich hat, diesen hellen Glanz, dann der
aber ich
zu
find,
sehr strahlt.
Wozu gibt es diese Hestia? Warum brauchen wir die? Also welche
Naja, weil das Herdfeuer die? Natürlich schon wichtig ist.
Das Herdfeuer übrigens.
Als heiliger Herd der Familie quasi, um den sich dann die Familien ja auch, wo es der Sicherheit bietet, der Schutz bietet, der Rückzugsmöglichkeiten bietet, der aber auch das Überleben sichert. Weil wenn das Feuer ausgeht, das zeigt ja auch, dass es eine sehr alte Gottheit sein muss. Weil je früher man in die Menschheitsgeschichte zurückgeht, desto wichtiger war es eben, Feuer zu haben. Dann sind wir bei ja. Prometheus wieder, ja. Das Überleben zu sichern.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass mit dem Thema Herd, dass heute in der Gesellschaft ist es so, dass es ist immer noch so ein bisschen so, ja, es ist schon noch so drin, als ob das Frauen am Herd sind. Da gab es auch mal ganz viele blöde Witze, die ich vielleicht sogar mit 15 mal witzig fand. Aber wenn du dir mal anschaust, die Sterneköche.
Das sind alle Männer.
Alles Männer. Und ich bin ganz stolzer Besitzer eines. Ich habe ein Kochbuch, wo nur von einer Frau ist, habe ich eins. Dann habe ich noch zwei Kochbücher, wo... Ah, nicht stimmt, ich habe sogar zwei Kochbücher nur von einer Frau, tatsächlich. Ja. Aber wenn man die Sterneköche anschaut, also der berühmteste Koch, den es je gab, also heutzutage ist vielleicht Otto Lengi, aber sonst war Paul Bocuse. Kennst du den?
Nee.
Paul Bocuse, das war natürlich ein ganz krasser Typ. Der in der Nähe von Lyon hat er sein Restaurant gehabt. Und der war mit drei Frauen in einer Beziehung, hatte von allen Kindern und die wussten alle voneinander. Er war mit der ersten Frau war er irgendwie über 40 Jahre verheiratet und mit der Frau Nummer 2 und 3 war er dann auch über 30 Jahre zusammen. Also der hatte 30 Jahre lang die gleichen drei Frauen und damit mit den allen Familien.
Mhm.
Und er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, ich lebe den Traum aller Männer. Naja, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so ein ganz legendärer Koch. Und dann noch so, und das ist bei, dann gibt es die Jamie Oliver.
Also das heißt, bei dem war es okay, dass er nicht monogam gelebt hat.
Also die Frauen kamen irgendwie damit klar. So. Und also als Sternekoch hast du keine Zeit für deine Familie. Aber ich finde es schon irgendwie ein bisschen seltsam. Es gibt, glaube ich, noch andere Bereiche, wo man sagt so...
Das war aber auch früher übrigens so. Also es sind ja auch Kochbücher aus der Antike überliefert. Alles männliche Köche. Oder wenn man im Mittelalter die Köche, die für Könige gekocht haben, sind auch alles Männer.
Okay.
Ich glaube, die Frauen sind dann wirklich eher für den privaten Bereich zuständig. Aber sobald es darum geht, nach außen hin für jemand Fremden zu kochen, dann ist es wieder dann wird es wieder als Arbeit angesehen. Die, mit der man eben Geld verdient oder als Beruf, wenn man so will.
Vielleicht ist es auch, wenn es dann kreativer wird oder so, oder du musst auch protzen, dann ist es nicht nur, also zu Hause könnte man sagen, also
oder dass du Autorität hast in der Küche, dann eben auch die Leute rumzuschicken, zu schimpfen, zu sagen, du hast es falsch gemacht, ich schmeiß dich raus. Als Frau hattest du vielleicht nicht das Standing oder hast es auch heute noch nicht, weil du nicht akzeptierst wirst.
Ja. vielleicht auch, weil für vieles ist das häusliche Kochen ist vielleicht nur nur Mittel zum Zweck. Also ich brauche es halt. Es ist nicht, ich muss halt, so wie, ich habe schon mal einen italienischen Kumpel erwähnt, der hat gesagt, für ihn sind Deutsche so, ist es wie Benzin in sie reinstopfen, so wie auftanken, so essen Deutsche aus seiner Sicht. So. Und es ist nicht so für ihn als Italiener so, man sitzt abends zusammen und es ist alles irgendwie was anderes.
Auch die Gesellschaft, die da zählt.
Wobei witzig, ich war bei dem zu Hause und da kocht schon auch natürlich die Mutter, aber die Dankbarkeit ist da schon extrem. Ja, der kocht. Wobei, das war schon bei meinen Großeltern
das
schon so.
Das ist der Mamismo, heißt es in Italien. Der Mamismo. Weil ja viele Leute in Italien, also viele Männer, sehr lange zu Hause leben und eben bei ihrer Frau groß werden. Und da eben ja auch durchgefüttert werden, sag ich mal. Das ist der Mamismo.
Also übrigens war es bei meinen Großeltern auch schon so, dass mein Opa hat einmal im Jahr kocht.
Ja.
Und es war am Weihnachten, den amerikanischen Weihnachtsschinken. Das war ihm wichtig. Das habe ich noch vor Augen, wie er da irgendwie Nelken waren es, glaube ich, reingestopft hat. Und da war ganz stolz drauf. Also zu den großen Anlässen, dann lasset mich vor. Das ist so ein bisschen wie in dem Buch. Kennst du
das ist halt wieder da, wo man Prestige abschrauben kann. Da sind dann die Männer wieder.
Kennst du das Buch Maria im Schmeckt's nicht?
Da gab es auch einen Film. Glaube ich, nicht gesehen.
Ja, das ist so auf jeden Fall, das ist auch so ein bisschen so. Das spielt mit witzigen Klischees gegenüber Italienern, ist auch von einer Italienerin geschrieben, alles okay. Das ist so, dass der Mann fährt die Familie nach Italien mit dem Auto. Mit,
Christian Ulmen?
Keine Ahnung. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin noch ein Leser, kein Seher. Also auf jeden Fall.
Ja, ist auch besser.
Da kommt auf jeden Fall vor, dass der Typ fährt die Familie nach Italien und sagt irgendwie so nach einer halben Stunde Fahrt, sagt er, ja, mach mir mal Pause. Danach sagt er, ach, ich bin müde, fahr du weiter, sagt er zu seiner Frau. Und dann fährt die weiter und dann stellt er sich schlafen, bis sie 20 Minuten vorm Heimatdorf Italien sind. Dann sagt er, ach ja, habe ich gute geschlafen. So steht es auch im Buch, ganz witzig. Und dann fährt er rein und sagt so, habe ich die Familie gut nach Italien gebracht. Ja. Und so ist ein bisschen mit dem Kochen aus, so, dass dann an Weihnachten, wenn die Gäste kommen, dann kocht dann halt der Mann.
Ja.
Und
aber ich meine, das entlarvt sich ja auch an dem Begriff, der auch in letzter Zeit sehr oft in den Medien war, der Care-Arbeit. Weil da wird dann unterteilt, dass es Arbeit gibt und Care-Arbeit. Und Care heißt eigentlich sich kümmern, helfen, ja, aber ist dann eben keine richtige Arbeit, weil es wird ja auch nicht entlohnt.
Ja.
Es gibt ja auch Statistiken, die sagen, wenn man die Care-Arbeit bezahlen würde, dann wäre das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland zum Beispiel um so und so viele Milliarden höher.
Ach, krass.
Weil das natürlich alles unbezahlte Arbeit ist, die es den Männern erst ermöglicht, in der für sie quasi gewonnenen Zeit auch arbeiten zu gehen und dann wieder Geld zu verdienen.
Ja. Ich finde witzig, nur wenn du Care-Arbeit sagst, für mich hört sich das an wie Care-Woche. Care-Woche, ja, genau. Das gibt es auch so schwäbische auf. Ja, ist ja eigentlich auch. Care-Arbeit ist auch Care-Arbeit.
Das stimmt, ja.
Gibt es von der Hestia noch irgendwelche Geschichten, Eigenschaften? Gibt es irgendeinen Mythos?
Nee.
Gar nichts, einfach nichts. Die ist, da wird er. Aber ist vielleicht auch irgendwie okay.
Ja.
Also für mich ist das so ein bisschen. Also ich habe versucht, wenn ich irgendwie so bei Musik machen, mit jedem Ton einer Skala jemand aus meiner Familie zu assoziieren. Und für mich war immer so der Grundton, das war die Oma. So, das ist so, da wollen wir alles wieder hin. So. Und dann ist so die Quinte oder so, ist dann die Mutter oder keine Ahnung. Aber das ist so die Basis. Und ich finde.
Also die Urmutter am Herd, die.
Ja, auch die immer eigentlich du gar nicht so wahrnimmst. So, wenn's
Familienfesten
alles
gekocht hat. Ja, das läuft halt alles.
Ja, wenn es läuft, dann ist das ist auch wie ein Schiedsrichter. Wenn du nichts von ihm weißt, dann hat er alles richtig gemacht. So. Und dann ist das.
Man merkt es erst, wenn es weg ist.
Ja, stimmt.
Wenn es nicht mehr läuft.
Das ist so wie mit dem Bass bei der Musik. Wenn der Bassist, wenn kein Bass da ist, denkst du, was ist los? Und sonst.
Wenn die Wäsche auf einmal nicht mehr gewaschen da ist.
Also von daher kann ich eigentlich damit. Vielleicht ist sie auch zufrieden damit, dass man sie in Ruhe lässt. Ich habe irgendwann mal gelesen, ist das so, ich weiß, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Erzählungen, dass sie aus dem Olymp freiwillig gegangen ist, weil sie keinen Bock mehr hatte auf den ganzen Gruscht.
Das weiß ich jetzt nicht, nee.
Also ich meine irgendwie, weil es gab ja immer irgendein Dionysos war am Anfang nicht und er konnte erst dann in Olymp als, ich glaube es war Hestia, die abgehauen ist, aber dann.
Ja, bin ich jetzt überfragt, tatsächlich. Aber lass uns doch noch zu unserer dritten Göttin heute kommen.
Ich muss mich da immer so konzentrieren, dass ich dann, warte mal kurz, lass mich nochmal, was war's? Weil die heißen dann auch für mich so ähnlich.
Also mit
Hera. Genau.
Also Zeus' Schwester, auch wieder eine Schwester und gleichzeitig seine Frau. Gattin.
Ja.
Schon Homer in der Ilias sagt, dass die beiden auf dem Berg Ida in der Nähe von Troja ein Ehebett gehabt hätten.
Warst du mal drauf?
Auf irgendeiner Blumenwiese? Nee, ich war da noch nie. Und die beiden sind eben schon irgendwie so ein klassisches Paar. Der Zeus ist auch schon in sie verliebt, zumindest bei Homer noch. Und gleichzeitig betrügt er sie halt immer. Und
das ist ein klassisches Paar. So stelle ich mir ein klassisches Paar vor.
Ja, in der Antike.
Ach so, jetzt auf einmal in der Antike noch.
Okay. Wir sind ja immer noch im Patriarchat. Ja. Wir haben den Zustand ja noch nicht überwunden. Und also Zeus ist der klassische Fremdgänger und die Hera ist die klassische eifersüchtige Ehefrau, die nebenher keine eigenen Liebschaften hat.
Das dürfen ja nur Männer, okay, verstehe.
Ja, genau. Also sie ist auch die Göttin der Ehe, sie ist für die Familie zuständig. Übrigens auch für die Jungfräulichkeit, was auch wieder merkwürdig ist. Das ist
ziemlich.
Sie badet dann immer wieder gewinnt dadurch ihre Jungfräulichkeit zurück.
Wo badet sie, die? Gibt es eine Quelle, wo man hinpilgern könnte, wenn man
ja, es ist eine spezielle Quelle, genau, wo sie immer hingeht.
Und da stehen
ja
heute die jungen Griechen in Schlange, oder was ist das so?
Wenn sie das noch wiederhaben wollen.
Ja, ich weiß das, keine Ahnung.
Ja. Und sie ist eben für die Jungfräulichkeit auch wieder zuständig, aber hauptsächlich für die Ehe, für die Familie, dann auch Geburtshelferin. Aber sie ist gleichzeitig auch neben ihrem Gatten Zeus natürlich die Herrscherin, die Königin des Olymp. Deswegen wird sie oft mit einem Zepter dargestellt, mit einem Diadem auf dem Kopf und auch oft mit einem Pfau. Der Pfau als so königliches Symbol. Da gibt es auch die Verbindung, diese Pfauenaugen, die mit dem Riesen Argos zusammenhängen.
Mit Argos-Augen, sagt man. Genau. Das ist so ein stehender Begriff. Man sagt, ich sehe das. Was ist denn Argos-Augen? Eifersüchtige Augen.
Nee, also oder? Argos war ein Riese, der hatte 100 Augen. Ach, der musste die Io bewachen, die auch von Hera in eine Kuh verwandelt wurde und zur Strafe, weil Zeus was mit ihr hatte. Okay. Und der Hermes hat dann diesen Argos später getötet. Und der war eben, also der ist deswegen mit Argos-Augen, weil der hatte 100 Augen auf dem Kopf und immer nur einige haben geschlafen. Deswegen konnte der halt ständig präsent sein und alles bewachen.
Also ich finde,
und der Mythos interpretiert es so, dass nachdem Argos gestorben war, Hera die Augen auf den Pfau übertragen hat und der seitdem ihr Symbol ist. Der Pfau gilt ja auch so ein bisschen als arrogant mit diesem
Stolz
auf
Pfau. Ein
genau,
Stolz
diese Pfau, Stolze.
Ja. Der gibt an, ja, stimmt. Ich habe gerade irgendwie nur lachen müssen, weil ich dachte, wir müssten echt mal, wir machen mal irgendwann eine Folge, wo wir einfach nur lügen, wo wir einfach irgendwas behaupten. Da gibt es noch den Gott und dann war das so und dann kommt Zeus und dann war irgendjemand schwanger und dann hat er den in irgendein Tier verwandelt und dann irgendwie so, also wir könnten das mal in Australien spielen lassen und dann hat Zeus hat dann die Frau in ein Wombat verwandelt und keine Ahnung.
Was wäre, wenn Zeus nach Australien gekommen
wäre? Ja, es ist alles immer das Gleiche, ist ja furchtbar.
Ja, das stimmt.
Hauptsache irgendjemand verwandeln, das mit dem Verwandeln.
Ja, aber die Hera ist ja total wichtig, auch in dem Ganzen, weil der Zeus verwandelt sich ja nur, damit sie ihn nicht entdeckt, aber sie entdeckt es ja trotzdem.
Ja.
Und alle ihre, also Nebenbuhlerinnen, die werden dann von ihr gehasst, verfolgt. Also zum Beispiel diese Io verwandelt sie in eine Kuh. oder dann der Leto, der will sie nicht gönnen, dass sie die Kinder gebiert, Apollo und Artemis. Deswegen verbietet sie der Erde, dass sie der Platz geben. Übrigens gibt es dann noch die weitere Geschichte, dass sie dann auch, nachdem die Leto ihre Kinder schon geboren hat, diese Schlange Python auf die Leto hetzt. Die entkommt dann sehr knapp dem Tod und danach rächt sich Apoll an dem Python, da hatten wir drüber gesprochen, deswegen heißt er sein Orakel in Delphi, die Priesterin Pythia.
Ja, aber das ist schon schade eigentlich, da hätten sie doch die Chance gehabt eigentlich. Das wäre doch jetzt super gewesen. Da hätte jetzt Artemis den Python töten können und dann hätte die das Delphi sich schnappen können. Das wäre, also das war, das wär man mal, könnte das jetzt irgendwie, da war die Gelegenheit.
Aber sie ist ja nur mit ihrem Bogen und für die Jagd zuständig und Apoll ist halt für die Orakel zuständig.
Ja, aber man kann ja auch auf Python
täuschen, ändern, ja.
Man könnte auf Pythons Jagd machen, also das ist jetzt die Waffe schon in der Hand, aber nee, also das war...
Wir könnten mal eine alternative Mythologie aufbauen.
Alternative Mythologie, das hört sich so auch so gut an, so wie so, das ist dann für, das wird dann Waldorfschulen unterrichtet oder wie so, oder ja. Nee, also wie alternative Medizin, alternative Mythologie, das ist fast schon so ein Contradictio in Addictio oder nee, ist es das? Also weil Mythologie ist ja eh...
Adjecto, ja.
Mythologiebilder der eh schon, dass das nicht wahr ist. Und wir machen jetzt noch die Unwahrheit noch alternativ. So. Fände ich gut.
Also zu der Hera vielleicht noch ganz kurz. Die ist nämlich, finde ich, sie kommt immer nicht gut weg. Also sie kommt nie gut weg, ist mein Gefühl in den ganzen Mythen. Zum Beispiel der Herakles, der ist ja auch ein Sohn von Zeus, den sie umbringen will. Der wird dann nachher
Ein
Superheld. Oh, ne? Und der heißt ja auch Herakles, weil er ist von Hera, Herakles. Jetzt. Und Kles heißt einfach nur berühmt. Der durch Hera Berühmte heißt Herakles. Der ist erst dadurch berühmt, dass die Hera ihn quasi verfolgt und ihm schaden will.
Okay, das ist so wie Mario Götze ist Siegtor 2014 Kles.
Ja.
Quasi
genau.
So.
Ja.
Ah, okay. Gibt es noch andere Klesse?
Ja, Perikles, aber das war ein Politiker im klassischen Athen.
Kleopatra. Sophokles?
Ja, der durch Weisheit berühmte. Dann Kleopatra, die, also berühmte durch ihren Vater, Patra, der Vater, Pater.
Eine Kleomatra gibt es wahrscheinlich nicht.
Nee, die gibt es nicht. Immer nur durch den Vater.
Ja.
Aber die Hera kommt deswegen schlecht weg, weil sie ja immer nur in dieser eifersüchtigen Verfolgerinnenrolle bleibt. Und dadurch natürlich auch irgendwie griesgrämig wirkt.
Ja, aber ich finde das so
brutal auch, weil sie eben viele Nebenbuhlerinnen ziemlich hart folgt. Und jetzt machen wir noch kurz mal den Sprung in die römische Mythologie. In Rom heißt Hera nämlich Juno. Und zum Beispiel in der Aeneis, was so dieses Nationalepos der Römer ist, über den Aeneas können wir vielleicht auch nochmal reden irgendwann, das fängt so an, dass schon in den ersten Versen, also es ist ein Gedicht, ein langes Gedicht, ein Heldengedicht, ein Epos, und da in den ersten Versen wird schon gesagt, da wird der Zorn der Juno angesprochen, weil die Juno mal wieder wütend ist und den Aeneas verfolgt und es ihm nicht gönnt, dass er dann später irgendwann Rom gründen wird. Und Zeus...
Das weiß ich schon.
Ja. Okay. Zeus will das halt und der unterstützt den Aeneas. Also auch da kommt sie wieder sofort schlecht weg, weil sie ist immer nur zornig, sie ist immer nur rachsüchtig, sie ist immer nur die Verfolgerin und letztendlich schafft sie es aber so gut wie nie. Okay. Weil alle Kinder, alle wichtigen Kinder, auch der Herakles zum Beispiel oder Apollo und Artemis, die überleben ja. Und irgendwie setzt sich immer wieder Zeus durch. Also diese Frauenrolle ist nicht nur negativ dargestellt, sondern sie ist auch
ein Stück weit
machtlos, habe ich das Gefühl.
Also das ist gut, das nimmt meine nächste Frage schon vorweg. Ich wollte dich aber eigentlich jetzt trotzdem so oder so unterbrechen, bevor du noch 7 Namen erwähnst, die ich noch nie gehört habe und meine Verwirrung
komplett... Hör schon auf.
Nee, also es ist auch nicht mal so, dass sie heimlich die Hosen anhat, so ist es nicht.
Weil doch, der über den Trojanischen Krieg schreibt, da ist es manchmal so, dass wenn die Leute wollen, dass Zeus gerade nicht so aufpasst, was passiert, weil die andere Götter vielleicht andere Pläne haben, dann bitten sie die Hera, dass sie mal mit den Zeus um Finger wickelt und mit ihm schläft, weil in der Zeit...
Können sie machen, was sie wollen, ja.
Genau. Da schafft sie es noch. Also sie ist schon noch attraktiv, er liebt sie auch irgendwie.
Ja, weil ich finde das schon ein großes Thema. Also ich weiß es nicht, man müsste mal nochmal da nachfragen und ich bin natürlich auch in meiner Bubble, also so wenn ich meine Familie sehe, es gibt ja schon dieses Phänomen, dass der Macho eigentlich total abhängig ist von seiner Frau. Mhm. Also das gibt es jetzt so, ich weiß nicht, ob bei mir in der Familie es wirklich auch so, aber es gibt ja wirklich so Männer, die schön das Geld heimbringen, aber zu gar nichts in der Lage sind. Die würden nicht überleben. Die wissen nicht, wie man eine Waschmaschine bedient. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einer, ja wirklich, die absurdeste Geschichte war, dass, ich weiß nicht mehr, wer es war, von irgendeiner Bekannten von mir, die erzählt, dass ihr Onkel oder so, dass der dann irgendwann mal den Wasserkocher gefüllt hat mit Wasser und dann das Gerät auf den Herd gestellt hat und den Herd angemacht hat. Ja, das wusste er halt nicht. Das war halt, keine Ahnung, nicht fähig. Also das gibt's, also ich glaube in unserer Generation nicht so, aber
dann hat es einen Stromschlag gegeben.
Das ist geschmolzen wahrscheinlich. Ja, ja. Da gibt's keinen Stromschlag. Das schmilzt und dann fließt das Wasser raus. Dann hat das dann irgendwann gerochen. Ich weiß das nicht, das Ende der Geschichte. Aber also das Phänomen, dass der Mann so mega der das Geld reinbringt und die Blitze schleudert und so weiter und dann das Typische ist ja auch, ich kenne auch so Geschichten von dem der Manager, der total viele Leute unter sich hat und dann kommt er nach Hause und macht alles, was seine Frau sagt. Also er ist, dann, er ist zwar der Chef von der Firma, aber zu Hause ist er nicht der Chef. Also solche Phänomene gibt es. Also zum Glück meiner, also aus, ich
wurde das schon, wird ja auch oft gesagt, dass es so ist, also auch in Europa, aber ich war zum Beispiel einmal bei Ägypten, in Ägypten und da, ich kenne mich da nicht aus im arabischen Raum, gar nicht, aber habe dann da auch einen Roman gelesen und da wird es auch so beschrieben, dass in Ägypten die Frauen, die laufen ja verschleiert rum, die allermeisten, aber dass die eigentlich zu Hause total die Hosen anhaben und eben auch diese arabischen Männer, die ja aus unserer, sage ich mal, europäisch-westlichen etwas freieren Sicht sehr rückwärtsgewandt und altbacken wirken, was da diese Geschlechterrollen angehen, dass die zu Hause wirklich unterbuttert werden.
Das ist ja schon ein bisschen, ich meine, es geht ja schon in Richtung, in Italien geht es ja auch schon ein bisschen so, wie du gesagt hast, Mamismo. Und ja, da gibt es dieses, okay, jetzt bringe ich nochmal einen neuen Namen ins Spiel, und zwar von Hegel gibt es ein berühmtes, wie nennt man das, ist eine Allegorie, wie auch immer. Beispiel ist das mit dem Diener und dem Herr. Kennst du das von Hegel?
Nee, wahrscheinlich
nicht. Dass sich die Macht irgendwann rumdreht, weil der Diener, der macht für den Herr alles. Also
Der Herr weiß nicht mehr, wie es geht.
Der Herr kann sich irgendwann nicht mal mehr die Schuhe binden. Und dann ist die Frage, wer der Chef? Also der Herr braucht den Diener mehr wie umgekehrt. Der Diener kann sich einfach den nächsten Herr suchen. So. Und die Rollen drehen sich dann so rum. Und es gibt es ja auch schon in, ich weiß nicht, in welchen, ob es auch im Mittelalter oder Antike schon so war. Also ich kenne das halt noch aus Erzählungen, sage ich mal, von irgendwie.
Deswegen solltest du, wenn du in einer Firma arbeitest, in der es Sekretärinnen gibt, dich immer mit denen gutstellen, weil die haben den direkten Draht zum Chef. Wenn du ins Büro vom Chef willst, dann musst du zur Sekretärin und die weiß immer, was los ist, weil die hat den Terminkalender.
Ja, stimmt.
Also die Sekretärin
und die hat auch einen Überblick über den Terminkalender oder Chef nicht.
Ja. Genau, also eine gute Sekretärin, die es blickt, die hat schon einiges an Kontrolle.
Ich habe gerade irgendwie gedacht, wo du sagst, deshalb solltest du, dass du danach sagst, heiraten oder so. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie kommt als nächstes.
Also das ist übrigens witzig, die Hera, die wird oft als kuhäugig dargestellt. Es wurde in der Antike als Schönheitsideal angesehen. Weil also eine Kuh hat große Augen. Das hat ja auch wieder diesen kindlichen Effekt. Übrigens Rehe, also die Artemis wird immer mit Rehen dargestellt und einer Hirschkuh. Rehe, also so Bambi, die werden ja auch oft mit so großen Augen dargestellt. Ja. Und wenn du zum Beispiel die Comics anschaust, auch in Mangas, da werden ja Frauen auch ganz oft mit diesen großen Augen dargestellt, weil das angeblich auf Männer attraktiv wirkt, weil es eben so kindlich und schutzbedürftig wirkt.
Ich habe da mal noch eine andere Theorie gelesen.
Nämlich?
Und zwar, dass scheinbar es sein, also ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, wer das behauptet hat, dass dieses Ding ist, sich die Augen groß schminken und die Lippen rot. Das soll so, dann sieht man so aus, wie die Frau beim Orgasmus aussieht. Und das sollen Männer attraktiv finden, deswegen rote, durchblutete Lippen, große Augen, die geweitet sind.
Okay, also Zeus schießt beim Orgasmus Blitze aus den Augen, die Frauen.
Ich weiß es nicht, also ich...
Okay.
Ja, okay, nochmal ganz geschwind. Das Wichtigste, Artemis hat man, die Jagd und Mond ist mit der...
Genau.
Und dass Donald Trump jetzt irgendwie, das ist doch alles. Ich wollte noch ein Plädoyer gegen die bemannte Raumfahrt halten.
Okay.
Nee, weil es einfach, das ist bei solchen Sachen, es gibt eigentlich einen Grund nur dafür. Und das ist einfach wieder machohaft, einfach so, wir können's. Weil das andere sind alles Lügen. Also es ist wirklich ein Gelogen, dass es die Teflonpfanne nur wegen der Raumfahrt gibt. Das ist Quatsch. Und wenn, dann nicht wegen der Bemannten. Das ist,
die gab's schon. Wir machen davor mal eine Folge über moderne Mythen. Die Teflonpfanne.
Na, die Teflonpfanne, genau. Ich glaube, irgendjemand hat mal behauptet, dass das Einzige, was wir der Raumfahrt wirklich zu verdanken haben, sind Moonboots. Und die gibt es auch nicht mehr. Also und das Ganze, diese Erfindung, dass da Erfindung dann gibt, weil wir da zum Mond fliegen. Und was man sich auch klar machen muss, bemannt da hoch zu fliegen, Das kostet das Hundertfache oder ich weiß nicht was. Ich sage, nagel mich nicht fest, aber das ist, der Aufwand ist so arg viel größer, wie wenn wir da einfach einen Roboter hinschicken oder eine Drohne.
Deswegen,
und was kann der Mensch dort machen?
In dem Space Race zwischen der Sowjetunion und den USA.
Ein Hund am Anfang, der Star.
Sowieso, genau, in den 50ern waren die Sowjets den Amerikanern noch überlegen.
Sputnik.
Die haben ja auch den ersten Menschen ins Weltraum geschossen, den Yuri Gagarin.
Ah, stimmt, genau.
Aber die Amis haben dann irgendwann aufgeholt und 69 den ersten Menschen auf den Mond.
Ja.
Die Sowjets waren auch auf dem Mond mit Robotern halt. Übrigens gibt es ja auch diesen, ich glaube gar nicht, dass es ein Mythos ist, aber die Amerikaner haben dann ja, die NASA hat einen Kugelschreiber entwickeln lassen.
Ja, ich kenne die Geschichte.
Ich erzähle es trotzdem kurz.
Ich habe den Kugelschreiber.
Echt?
Ja.
Der in der Schwerelosigkeit schreibt, und hat dafür $1 Million ausgegeben und die Russen oder die Sowjets haben einen Bleistift verwendet.
Ja, genau, das war glaube ich mehr wie 1 Million. Okay. Aber ich habe den, der hieß glaube ich Space irgendwas.
Okay.
Also, aber es ist wirklich so, dass die Frage ist, was kann da ein Mensch machen, was ein Roboter nicht kann? Das ist einfach nur Hobby. Und es kostet so viel Geld. Und die Frage ist, ich sage das jetzt gar nicht aus Öko-Gründen, natürlich auch, aber mit diesem ganzen Aufwand und diesen ganzen Sachen könnte man so viel bessere Sachen hier auf dem Boden erforschen. Das wär viel besser. Also es ist so
oder
viel Geld.
Oder die Meere Geld. Sind ja auch noch nicht richtig erforscht.
Ja, zum Beispiel Tiefsee, was weiß ich. Und auch wenn es darum geht, irgendwelche Ressourcen vom Mond zu holen. Nein, das ist alles kompliziert. Wer weiß nicht, ob es auf Tiefsee gibt. Das ist meiner Meinung nach nur machohaft.
Das aber es wird wahrscheinlich ein treibendes Moment sein, die bemannte Raumfahrt dann irgendwann voranzutreiben.
Aber
vielleicht auch eher mit Robotern geht es einfacher, ne?
Ja, und also zum Beispiel, also in diesem Interview, das ich neulich gelesen habe, der Typ meinte, das Wichtigste für unsere Raumfahrt, die europäische gerade, ist momentan, dass unsere ganze Kommunikation von Satelliten abhängig ist, die uns nicht gehören. Und da sollten wir mal richtig schauen, weil das braucht man zur Verteidigung, nicht nur zur Verteidigung. Das hat nichts mit bemannter Raumfahrt zu tun. Lass uns das Geld dafür ausgeben, dass wir Elon Musk nicht brauchen. Fertig. Und
Starlink.
Ja, das wir es nicht brauchen. Okay, aber jetzt machen wir mal
dann
was sehr
Weibliches. Kommen wir vom Mond zurück zum Herd.
Ja, kommen wir zurück zum Herd.
Tilman, du kochst heute?
Ja, wir kochen heute ein Gericht, das heißt Mapo-Tofu, was übersetzt heißt Tofu der pockennarbigen alten Frau.
Oh,
okay. Ja, ist natürlich hart. Aber ich habe immer gedacht, das heißt so, weil es so ein bisschen so aussieht, weil auf dem Tofu ist eigentlich so, ist da oben Hackfleisch drauf, also wir machen es vegetarisch.
Ja.
Aber scheinbar hat es eine pockennarbig alte Frau in Sichuan erfunden, scheinbar.
So heißt es so. Das ist auch ein Mythos.
Mapo-Tofu.
Sehr schön, da bin ich sehr gespannt.